Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an die römische Weinstraße, also Urlaub an der Mosel in Rheinland-Pfalz. Der Rebensaft spielt natürlich eine große Rolle und wir erleben dabei auch Rekorde, zum Beispiel den kleinsten und den größten Korkenzieher der Welt. Das sind unsere Gäste.
Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin der echte Harald Schmidt und der Wirt hier im Winzerkeller.
Ich bin Sabine Longen vom Weinkulturgut Longen-Schlöder.
Hallo, ich bin der Jerry, ich betreibe den Wakepark und den Kletterpark im Trio Lago.
Mein Name ist Lena Endesfelder und ich bin Winzerin in Mähringen in der Verbandsgemeinde der römischen Weinstraße.
Hallo, ich bin die Tanja Jägen vom Besucherbergwerk Fell.
Marlene Bollisch, ich wohne hier in Drittenheim und ich bin Kultur- und Weinbotschafterin an der Mosel.
Mein Name ist Sven Thiesen, ich bin der Leiter der Touristeninformation Römische Weinstraße, führe euch heute hier mal durch unsere Region.
Diese Region bietet bei weitem mehr als nur Wein, sondern auch Erlebnisse unter Tage und Action über dem Wasser. Also schönen Urlaub mit uns an der Mosel, gleich geht's los.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute bewegen wir uns entlang der römischen Weinstraße an der Mosel. Also es geht um Urlaub im Bundesland Rheinland-Pfalz. Diese Region folgt zum Teil den alten römischen Versorgungsstraßen, die damals ja parallel zum Fluss angelegt waren. Wir befinden uns wenige Kilometer flussabwärts von Trier an der Mosel mit ihren teils bereits steilen Weinbergen und angelegten Terrassen und Schieferböden. Schwaich an der römischen Weinstraße ist das Zentrum mit insgesamt 19 Orten von Detzem bis Mering. Wir werden einige in dieser Radioreise besuchen und schauen uns diese Landschaft zu Beginn der Sendung mal aus der fast schon Vogelperspektive an. Unser Blick schweift gedanklich über die Windungen der Mosel hinweg. Unterbrochen von Wäldern und Weinbergen erfasst das Auge die Mosel fünfmal und lässt sie dann wie fünf Seen erscheinen. Der Aussichtsturm im Wald oberhalb von Detzem nennt sich deswegen auch Fünfseenblick. Von diesem 25 Meter hohen Turm beschreibt Sven Thiesen, Geschäftsführer der Touristinformation Römische Weinstraße, den Ausblick zwischen Eifel und Hunsrück.
Man kann hier verschiedene Teile der Mosel sehen, die durch den Wald, ich sag mal, jetzt visuell durchbrochen sind. Wir sehen einmal Richtung Trier, sehen wir einen See. Wir sehen hier vor Mähren im zweiten Richtung Staustufe, also Mosel abwärts. Zwei Seen, also wenn man jetzt die rechte Staustufe nimmt und links, wo das Wehr ist. Und dann vielleicht dahinter, wo die Mosel weiterfließt, das wäre dann der fünfte.
Dank der Windungen der Mosel. Wir sehen, dass die Mosel hier schon beginnt, terrassenförmig zu werden. Wird da noch mehr flussabwärts Richtung Cochem, Richtung Koblenz?
Ja. Wir stehen ja quasi auf der Seite des Rheinischen Schiefergebirges und haben jetzt Blick rüber Richtung Eifel. Und hier vorne, was wir sehen, ist ja der sogenannte Gleithang. Gegenüber dem Gleithang ist der Prallhang und der Gleithang ist relativ flach. Das sieht man ja auch, der ist so abgeflacht. Da ist dann quasi auch Ablagerung der Mosel, die dort sind. Dort sieht man auch die Weinberge. Ist noch sehr einfach zu bearbeiten, aber je weiter man Mosel abwärts geht, sieht man, dass die Terrassen etwas steiler werden. Und das geht bis vor Koblenz, bis man dort an die Terrassenmosel kommt.
Was ja auch eine sehr schwere Arbeit ist, diese Terrassenhänge zu bewirtschaften und all das.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Neben meiner Tätigkeit im Tourismus haben wir auch noch einen Weinberg mit ein paar Freunden. Und wir genießen auch die Arbeit im Weinberg, weil wir nur einen Weinberg haben. Aber natürlich, wenn man jetzt das tagtäglich macht, ist doch sehr viel Handarbeit noch dabei. Man versucht natürlich, möglichst viel auch zu mechanisieren, aber hier sind viele Hänge dabei, wo die Mechanisierung natürlich auch seine Grenzen hat, weil einfach die Weinberge zu steil sind, zu klein parzelliert. Und natürlich versucht man jetzt auch für die Zukunft, die Weinberge so herzurichten, dass auch größtenteils maschinell bearbeitet werden kann. Ne?
Und euer Bereich, also der Bereich der römischen Weinstraße, schlängelt sich ja auf, ich glaube, fast 25 Kilometern hier entlang der Mosel.
Die römische Weinstraße beginnt ja ungefähr 10 Kilometer moselabwärts von Trier und schlängelt sich dann fast 25 Kilometer moselabwärts in Richtung Koblenz und endet dann an dem Ort Drittenheim. Drittenheim ist der letzte Ort im Landkreis Trier-Saarburg und dann beginnt der Landkreis Bernkastel-Wittlich und dieser Bereich, den nennt man römische Weinstraße.
Eben angelehnt an die Zeit der Römer, die hier vor rund 2000 Jahren waren. Sie waren nicht nur bei euch, aber sie waren auch hier gewesen.
Es gab die sogenannten römischen Versorgungsstraßen und die gingen von Trier moselabwärts, gingen zwei Stück. Die eine ging weiter an der Mosel entlang, hier durch unser Gebiet, bis nach Neumagen, ging dann über den Hunsrück nach Bingen, weil Bingen war auch Legionärsstandort. Ja. So, und der andere Weg, der ging von dem Trierer Stadtteil Trier-Ehrang Richtung Norden über die Eifel nach Köln. Man sieht teilweise auch noch die Wege, also die ehemaligen Trassenführungen, wo auch jetzt die Versorgungsstraßen gelaufen sind. Daher kam dieser Begriff römische Weinstraße, der 1986 eingeführt wurde. Ja. Es heißt offiziell, wir sind die Verbandsgemeinde Schwaich an der römischen Weinstraße. Es ist eine offizielle Zusatzbezeichnung.
Und eben zur Verbandsgemeinde gehören diese verschiedenen Ortsteile. Hat man die Qual der Wahl? Was würdest du empfehlen zum Übernachten? Klar, wir haben einmal Campingplätze und natürlich Pensionen. In welchem Ort ist es am schönsten? Kann man das so klassifizieren?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Die Frage, die kriegen wir ja öfter gestellt. Das hängt immer davon ab, was will man machen? Also will ich jetzt von dort aus zum Beispiel wandern gehen? Will ich Radfahren? Will ich Radfahren in beide Richtungen? Wie viele Tage habe ich Zeit? Weil dann ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwo in der Nähe eines Ortes wohnt, der auch eine Brücke hat, um eben auf die andere Seite zu kommen. Das Klassische bei uns sind die Weingüter, die auch Zimmer anbieten, vielleicht auch Gastronomie oder eine Straußwirtschaft. Das haben wir eigentlich in jedem Ort. Aber die Orte sind natürlich von der Größe ganz unterschiedlich. Wir haben die Stadt Schwaich mit über 8000 Einwohnern und wir haben aber auch kleine Ortsteile, Longen mit 160. Ja, und diese Bandbreite dazwischen mit Orten 1500, 2000, haben wir eigentlich alles. Und in den Orten ist die touristische Struktur auch unterschiedlich, muss man einfach sagen. Und je nachdem, was der Gast sucht, geben wir auch eine Empfehlung ab. Aber man kann jetzt nicht sagen, das ist der Ort, da muss man unbedingt hin.
Verbunden werden Sie ja mit dem Mosel-Radweg, der sich dann parallel zur Mosel erstreckt. Ein schöner, ruhiger Weg, da wird man auch nicht gestört von Autos.
Der Mosel-Radweg geht ganz viel auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse. Das war diese Kleinspurbahn, die ging von Trier bis nach Bulleid. So, und in Volksmund war das das sogenannte Saufbähnchen. Ja. So, und das hat man irgendwann dann abgebaut und die Trasse genutzt, um Radwege zu bauen. Ich sag mal, je nach, in welche Richtung man fährt, 1-2% Steigung oder Gefälle. Also er ist sehr, sehr moderat.
Sehr angenehm.
Und was natürlich auch ein Vorteil ist zu vielen anderen Radwegen, wir haben alle paar Kilometer einen Ort, wo man Pause machen kann, wo man einkehren kann und ist ein sehr abwechslungsreicher Radweg.
Heino hatte diesen Blick kurz und prägnant zusammengefasst. Mosel, Strand, grüne Berge, Fluss und Tal. Tief im Westen Deutschlands, im Herzen Europas, nah an Luxemburg und vor den Toren des historischen Trier. Die Radioreise mit Alexander Tauscher von der Römischen Weinstraße. Die Mosel ist die älteste deutsche Weinbauregion. Schon die Kelten und Römer pflanzten hier vor über 2000 Jahren Weinreben an. Daher heißt es ja, im lieblichen Moseltal gibt es Felsformationen in großer Zahl. Sie sind die Wärmespeicher für die Reben. Ohne sie würde es keinen guten Wein hier geben. Das erkannten die Römer vor sehr langen Zeiten. Hier konnten sie ihre Reben anbauen und verbreiten. Der Strom kam ihnen zu Hilfe fein und schwupp war der Moselwein am Rhein. Im Nu wurde überall bekannt, was der Römer im Moseltal erfand. Alles stürzte sich auf den neuen Saft. So erschlaffte bald ihre Schlagkraft. Denn vor den Germanen bekamen sie das Grausen. Sie zogen sich zurück in wärmere Gauen. Alle Weinberge ließen sie den dort Lebenden zurück. Darüber ist man heute noch sehr beglückt. Ja, über den Wein und die königliche Krone des Rebensaftes sprach ich mit Lena Endesfelder, die inzwischen das gleichnamige Weingut in Mering führt.
Meine Schwester war schon Weinkönigin. 4 Jahre später wurde ich dann auch Ortsweinkönigin und über die Römische Weinstraße bis hin Moselweinkönigin und dann schließlich Deutsche Weinkönigin.
Da hat man wahnsinnig viel zu tun, ganz viele Repräsentationstermine. Als Deutsche wahrscheinlich am meisten, aber auch schon davor hier in der Region.
Genau, in der Region war es einfach unglaublich schön. Es haben auch einzelne Ortschaften einfach Weinköniginnen. Da waren wir eine gute Truppe, haben uns am Wochenende dann meistens gesehen. Und natürlich auch immer den Austausch mit den Touristen, die halt viele Fragen gestellt haben und ganz angetan waren von den Weinfesten.
Ich glaube, in der Hochsaison hat man jedes Wochenende Termine als Weinkönigin.
Ja, auf jeden Fall. Die Aufgaben der deutschen Weinkönigin, die sind gar nicht innerhalb Deutschlands, sondern eher international gesehen.
Das heißt, du hast viel von der Welt gesehen?
Ich hatte noch das Glück, dass ich im Endeffekt einmal um die ganze Welt reisen durfte.
Wo war es am schönsten gewesen?
Ganz unterschiedlich, aber mit am meisten im Kopf blieb mir Norwegen, also Oslo. Ich war auch in Japan gewesen, in Tokio, aber das Norwegische hat mir dann doch mehr zugesagt.
Ist nicht so verbaut wie Tokio.
Das stimmt allerdings.
Und dennoch bist du hier geblieben nach der Weltreise hier am Weingut. Ihr seid eine Winzerfamilie, auch schon in gewisser Tradition.
Also das Haus ist von 1920. Wir hatten immer Weinbau schon hier vor Ort gehabt. Allerdings war es vorher auch so ein Gemischtbetrieb. Und den Weinbau hat man eher für den Eigenkonsum gehabt oder zum Tauschen von Waren. Und ab Mitte der 80er hat mein Vater sich dann auf Flaschenwein spezialisiert.
Das heißt jetzt schon die 4. Generation.
Ich glaube, die 4. ist im Bauch.
Die 4. ist im Bauch. Und wird sicher auch nachfolgen, ja?
Ja, oder Elektrikerin wird sie, gucken wir mal.
Beides notwendige Berufe, ja. Handwerk ohnehin. Und wir reden ja mit dir, Lena, über Weine. Die Mosel ist bekannt dafür, dass die Mehrheit der Weine Weißweine sind. Welche Sorten da?
Am wichtigsten ist der Riesling, gefolgt von Müller-Thurgau, eher eine alte Rebsorte, die leider Gottes ein bisschen ja unterschätzt wird, die ich aber auch echt gut finde. Dann Elbling haben wir noch, eher an der Obermosel zu finden. Auch eher eine alte Rebsorte, mit der man auch richtig schöne Sekte zum Beispiel einfach machen kann.
Und wir haben jetzt ja gerade einen Riesling von dir aufgetischt bekommen.
Genau, ein Riesling Feinherb, ein Ortswein, also aus guten Lagen rund ums Dorf rum.
Das Feinherbe zeigt ja, ein Riesling ist nicht nur trocken, also er hat ja eben auch dieses Kräftige wie der hier. Ja?
Genau, Feinherb ist an der Mosel nochmal ein bisschen anders definiert, gesetzlich ist es ja gar nicht festgelegt. Und Feinherb an der Mosel hat, ich sag mal, rund 20, 25 Gramm Restzucker und gepaart eben mit der knackigen Säure von der Mosel ist es eben frisch und nicht so pappig süß.
Hast du auch schon seit Kindeszeiten im Weinberg gearbeitet?
Als Kind findet man es echt noch schön, als Teenie findet man es doof. Da muss man gute Deals aushandeln, dass wenn man hilft, dass man auch länger ausbleiben darf oder abgeholt wird. Und ja, als mein Vater verunglückt ist, da stand eigentlich anscheinend auch schon innerlich, glaube ich, bei mir fest, dass ich es auf jeden Fall weitermachen werde, den Betrieb, und habe es dann eben übernommen. Der Beruf des Winzers, der Winzerin ist sehr, sehr facettenreich. Also es ist eine der wenigen Produkte, wo man den Rohstoff herstellt, bis hin zum fertigen Produkt. Und das sind ja unendlich viele Aufgabenfelder. Und als einzelne Person kann man das natürlich nicht abdecken. So habe ich mich dann zum Beispiel eher dafür entschieden, die Traktorarbeiten zum Beispiel abzugeben, weil ich glaube, dass einfach andere Leute besser Traktor fahren können als ich. Und ich fokussiere mich dann eher auf den Verkauf oder eben die Handarbeiten oder halt die Steillagenarbeiten, ne, wo man dann halt eher nur von Hand reingehen kann.
Ist das die anstrengendste Arbeit, die Arbeit im Weinberg und gerade auch noch am Steilhang?
Also ich finde es eigentlich wunderschön, wenn wir raus können, weil man hat seine Ruhe, man kann Podcasts oder Musik hören, man kann aber auch gar nichts hören. Wenn die Saison so startet, dann freue ich mich schon immer, wenn wieder Gäste und Touristen ins Dorf einziehen und ins Weingut. Und ich sage mal so, ab Mitte Oktober, da flaut es sehr langsam ab, wenn das Wetter schlechter wird. Und dann bin ich auch wieder froh, wenn das Dorf leer ist und einfach wieder ein bisschen Ruhe einkehrt.
Gibt es dann auch eine Zeit, wo du auch mal selber verreisen kannst, wo du mal nicht im Weinbau in jeglicher Hinsicht tätig sein musst?
Natürlich sind wir von der Natur unglaublich abhängig, aber man muss sich die Zeit noch einfach nehmen. Und ich glaube, die Generation zum Beispiel rund um meine Eltern, die unglaublich nur immer in den Betrieb reingearbeitet haben, aber ich glaube, wir sind eine Generation, die da auch andere Grenzen einfach setzt.
Wir treffen uns jetzt, Jalina, bei dir hier im Hof, hatten anscheinend eine Weinwirtschaft, also es gibt hier gemütliche Tische mit schöner Decke und gepolsterten, aber schönen Holzstühlen auch.
Wir haben während der Saison die Straußwirtschaft geöffnet und dann kann man zu uns kommen, die Weine probieren, ein Glas Wein trinken. Es gibt Flammkuchen, eine Vespa-Platte noch dazu. Jetzt keine große warme Küche, das wollen wir den Restaurants einfach vorbehalten und das wollen wir selber auch gar nicht, weil ich bin Winzerin und keine Köchin. Und die Leute sollen einfach die Möglichkeit haben, nach dem Wandern, Fahrradfahren oder so bei uns einzukehren.
Ich sehe auch ein Klavier. In den österreichischen Weinwirtschaften wird ab und zu auf der Geige gespielt. Gibt es ja auch ab und zu Weinmusik von euch?
Nee, leider nicht. Meine Schwester und ich haben es zwar gelernt, aber nicht weiter verfolgt, was ich ein bisschen bereue. Vielleicht komme ich irgendwann wieder dazu.
Dafür hat Lena ihre natürliche, völlig uneitle Art behalten. Trotz eben der vielen Krönungen und der großen Herausforderung, dieses Weingut nun zu führen. Rheinland-Pfalz ist heute unser Ziel und darin die wohl schönste Region, das Moseltal. Alexander Tauscher mit der Radioreise von der Römischen Weinstraße. Die Mosel als älteste deutsche Weinbauregion kann belegen, dass hier die Römer bereits im 1. Jahrhundert nach Christi Weinreben angebaut hatten. Nach dem Ende der Römerzeit übernahmen die Klöster ihre zentrale Rolle im Weinbau und heute wird auf einem Großteil der Flächen Riesling angebaut, daneben Rebsorten wie Müller-Thurgau oder eben die roten Sorten Spätburgunder und Dornfelder. In einem Weinberg traf ich den Weinsommelier und Gastwirt Harald Schmidt vor dem kleinsten und größten Korkenzieher der Welt.
Lieber Alex, wir sind jetzt hier genau an unserem Stein- und Wein-Panorama-Erlebnisweg und haben eins der Highlights vor uns. Aus einer verrückten Idee in Weinlaune konnten wir das umsetzen, den größten und den kleinsten Korkenzieher der Welt hier zu installieren als Höhepunkt für die Besucher. Hier findet übrigens auch bei schönem Wetter sonntags ein toller Weinausschank statt. Und man kann die Weine da verkosten, wo sie wachsen, nämlich hier am steilsten Weinberg in Fell. Du hast dich ja eben schon von dem steilen Weinberg überzeugt.
Extrem, was hat das, 80% oder?
Es hat um die 65% Neigung. Wow. Viele Gäste fragen, ob man sich hier anseilen muss bei der Bearbeitung, aber in der Tat hat es sehr viel Biss. hier drin zu arbeiten.
Muss man schon sehr rutschfest sein.
Auf jeden Fall.
Wie kam die Idee zu diesem größten Korkenzieher der Welt? Ist er auch Guinness geschützt?
Nein, er ist nicht Guinness geschützt. Ist der wahrscheinlich größte Korkenzieher der Welt. Unser Stein- und Wein-Panorama-Erlebnisweg ist gespickt von solchen Attraktionen. Es ist ein relativ kurzer Weg. Man kann das verkürzen zwischen 4 und 6 Kilometern. Aber quasi hinter jeder Wegbiegung erwartet die Besucher eine andere Attraktion. Es gibt ganz viele Rast- und Ruhemöglichkeiten. Wir sind zertifiziert als Premium-Spazierweg und sind auch angeschlossen als Seitensprung an den Moselsteig. Darauf sind wir besonders stolz. Also flankierend zu diesem Moselsteig sind es nochmal besondere Schleifen, Rundwege, wie unser Stein- und Wein-Panorama-Erlebnisweg. Für uns steht der Erlebnisfaktor im Mittelpunkt, das Verweilen, die Natur. Wir haben hier auch um die 50 verschiedene Wildobstsorten gepflanzt. Wir haben eine Streuobstwiese angelegt. Wir sind in Zusammenarbeit mit Künstlern, die hier Attraktionen an die Schiefermauern installiert haben. Und wir haben ein ganz besonderes Gästebuch, in das sich jeder eintragen kann. Und zwar sind es Schiefertafeln, die die Gäste beschriften können und sich dann hier verewigen können. Die werden an einem besonderen Platz hier aufgehängt. Und da hängen schon tausende dieser Schiefertafeln, also ein ganz imposanter Platz.
Schön. Und nebenbei lernt man etwas, weil es sind auch künstlerische, aber eben auch Informationstafeln hier dazwischen auch Sinnesliegen zum Entspannen?
Auf jeden Fall. Das wird also vielfach genutzt. Wir haben eine eigene Lounge gefertigt, wo die Gäste verweilen können an einem besonderen Platz. Es gibt diese Sinnesliegen, wo die Leute manchmal sitzen, Bücher lesen, eine Flasche Wein trinken. Und ja, der Genuss und das Verweilen und das Genießen der Natur stehen hier definitiv im Vordergrund.
Und dann kommt man hier oben Harald Schmidt an bei dem größten Korkenzieher der Welt. Ein Baumstamm markiert quasi dieses Holzteil des Korkenziehers und eine Spinde, das sieht man sehr groß. Und daneben ist der kleinste Korkenzieher, fast so klein wie ein großes Insekt. Ja.
So ist es. Wir suchen immer noch entsprechende Flaschen, um diese Korkenzieher einsetzen zu können. Aber ja, wir haben noch Pläne für die Zukunft, wie du siehst.
Und dieser Ort hier, den stelle ich mir bei Sonnenuntergang sehr romantisch vor. Es gibt ja hier mehrere Baumstümpfe, auf denen man sitzen kann. Schaut runter aufs Dorf.
Es ist traumhaft. Man ist hier quasi über den Dingen und viele Leute kommen eigens hierher, um die Sonnenuntergänge hier auf dem Panoramaweg am sogenannten Felsen, wo wir jetzt stehen, genießen zu können. Also ein ganz besonderer Platz.
Stein und Wein ist das Motto hier in der Region. Wir haben das Bergwerk hier in der Radioreise auch. Wir haben den Wein und bei dir gibt es gleich einen Fellerwein.
Genau. Es gibt einen Fellerwein. Wir sind ganz besonders stolz auf unsere Fellerwinzer und auf unseren Wein. Natürlich steht der Riesling wie überall hier in der Region im Fokus. Aber unsere Winzer bauen auch ganz tolle andere Rebsorten an, verschiedene Burgunder, auch Rotweine, die zwar im Kommen sind, aber eher noch ungewöhnlich sind für die Moselregion, aber Geheimtipps sind. Und darauf kannst du dich freuen. Die Feller Rieslinge sind nämlich besonders mineralisch. Hier kommt der Schiefer her und das schmeckt man in den Weinen. Dieses Mineralische, dieses Feine, dieses Fruchtige in Verbindung mit einer gut eingebundenen Säure. So macht Riesling große Freude und darauf kannst du dich gleich freuen.
Mag man fast das schöne alte Mosellied singen, O Mosella.
O Mosella.
Harald Schmidt, natürlich dein Name wird assoziiert mit dem großen Entertainer. Wie oft wirst du gefragt, ob du es bist oder dann doch nicht?
Immer mal wieder. Ich bin halt der einzig Wahre.
Und auch Fan der Kopie?
Ja, Nomen ist Omen.
Und ohne Wein kann ich nicht sein.
O Mosella. Steile und imposante Moselhänge treffen hier auf sanfte Terrassen, umrahmt von den Hochflächen der Eifel und des Hunsrücks. Winzerorte mit ihren Gassen und Burgen, sie zieren diese Landschaft an der Mosel. Ohne Mosel und Main wäre der Rhein gar klein. Wir sind heute an einem sehr wichtigen Zufluss des Vaterrhein an der Mosel. Die Radioreise mit Alexander Tauscher von der Römischen Weinstraße. Urlaub an der Römischen Weinstraße dreht sich weit mehr als nur um das Thema Rebensaft. Hier verlaufen etliche Radwege. So führt zum Beispiel der Moselradweg von Metz in Frankreich bis nach Koblenz durch diese Region. Wittlicher Senke oder auch der Salmradweg sind weitere Strecken für Pedalritter. Für die Mountainbiker wurden mehrere Strecken mit unterschiedlichem Höhenprofil ausgewiesen. Und als Basiscamp an der Römischen Weinstraße nutzen etliche Radler auch die Winzerhäuschen, die Sabine Longen mit ihrer Familie betreut. Es ist das Weinkulturgut Longenschlöder. Sie spricht hier von Logenplätzen inmitten von Weinbergen.
An der Mosel ist es schön, kann man schön spazieren gehen und am Abend schmeckt uns gut der Wein.
Weinbau betreiben wir tatsächlich schon seit mehreren Generationen in der Familie und die Gastronomie, die Winzerhäuschen kamen dann 2002 dazu.
Und im Weinbau das Klassische, was man hier in der Mosel anbaut?
Wir haben 8 Rebsorten, vom Riesling natürlich traditionelle klassische Rebsorte, die hier natürlich nicht wegzudenken ist. Über Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc geht es dann auch in den roten Bereich mit Spätburgunder, Merlot, Cabernet, Sauvignon.
Und als Gast kann man ja bei euch quasi mitten in der Weinbauregion leben. Winzerhäuschen heißt das Projekt. Was bedeutet das konkret, Winzerhäuschen?
Ja, man lebt hier in der Natur oder erlebt die Natur. Man ist direkt an den Wurzeln des Winzers sozusagen dran. Man hat ein Quartier, ein Winzerhäuschen, das mit Schiefer ummauert ist, also dem Gestein, auf dem unsere Reben hier stehen, an den steilen Mosel hängen, und hat sein privates, freies Reich, sein eigenes Dach über dem Kopf und sein kleines Gärtchen vor der Tür und seine Terrasse. Und kann den Moselwein dann direkt vor der Terrasse da genießen und sich beim Winzer hier den Nachschub sozusagen holen.
Kann man es vergleichen mit dem Prinzip Wohnen auf dem Winzerhof?
Ja, also wir sind jetzt kein klassisches Hotel, wenn es auch mit dem Restaurant, dem separaten Frühstücksraum oder der auch als Tagungsraum genutzt werden kann, schon diesen Charakter aufweist. Das Weingut, das sind unsere Wurzeln, da kommen wir her, das ist unsere Leidenschaft und das steht natürlich über allem.
Manche Urlauber wollen ja auch während ihres Aufenthalts mal zumindest symbolisch für einen halben Tag mit im Weinberg arbeiten. Gibt es diese Möglichkeit bei euch auch?
Ja, selbstverständlich. Viele Gäste fragen danach. Traubenlese ist natürlich hier prädestiniert, also September, Oktoberzeit oder Mitte September mittlerweile. Das ist die prädestinierte Zeit natürlich. Aber es gibt ja natürlich das ganze Jahr über viel zu tun im Weinberg. Ob der Rebschnitt, ob das Aufbinden, das verlangt immer viele Hilfskräfte. Und da sind wir gerne dankbar und froh, wenn sich da Gäste melden und tatkräftig unterstützen.
Das eine ist das Leben im Weinberg. Das andere ist ja auch Kunst, Kunstausstellungen. Da gibt es verschiedene Wein- und Literatur zum Beispiel?
Auch das. Wir nennen uns ja Weinkulturgut Longenschlöder. Und der Wein ist ja schon Kultur, also Römerzeit. Und diese Kultur, dieses Kulturelement haben wir rüber transportiert oder wollen auch den Gästen da näher bringen in der Verbindung aus Weinliteratur, Wein und Kulinarik, Wein und Kunst. Und so gibt es jährlich eigentlich eine Kunstausstellung mit einem Künstler und eines der Werke wird dann als Label gedruckt und zeichnet den besonderen Wein des Jahres dann aus und bekommt dieses Künstleretikett.
Das andere Thema ist Wein und Mode. Was hat es damit auf sich?
Wein und Mode, ja, gehört ja auch zusammen und das haben wir auch schon öfters präsentiert. Also eine Modenschau mit befreundeten Geschäftspartnern jetzt hier aus der Region und dazu eine kleine kulinarische Weinprobe. Dieser Dreiklang kam auch gut an, bietet sich natürlich auch an mit einem schönen Winzersekt, sich die Mode dann auch gut schmecken zu lassen sozusagen und das gibt es auch öfters. Etwas prickeln, da ging es dann bei Wein und Dessous schon mal zu. Das hatten wir auch schon mal. Das ist auch eine schöne Sache gewesen.
Auch mit Winzersekt dann?
Genau, auch mit Winzersekt, genau.
Wie lange bleiben in der Regel die Urlauber bei euch, wenn sie hier Urlaub machen im Winzerhäuschen?
Ja, es ist schon 5-6 Tage die Woche. Wir haben ja auch sehr viel Infrastruktur hier in der Region, ob Wandern, Radfahren, die Nähe zu Trier, Bernkastel, die ganze Region. Locker 2 Wochen kann man ja hier verbringen, ohne sich zu wiederholen, indem man etwas erlebt. Luxemburg haben wir ja nicht weit, also das ist durchaus möglich. Und so haben wir schon Gäste, die dann gerne dies ausnutzen und 5-6 Tage sich hier aufhalten.
Das heißt, die nutzen als Basiscamp und wandern oder radeln oder machen einen Autoausflug nach Luxemburg zum Beispiel?
Genau, also sternförmig ist das ja super mit den Radwegen, mit den Wanderwegen von hier aus als Basiscamp, wie du so schön sagst. Und man kann dann aber auch den Moselsteig super nutzen.
Was ist die beliebteste Reisezeit? Ist es der Herbst, die Zeit der Weinlese oder im Frühjahr, wenn noch alles sehr, sehr grün ist?
Ja, kann man eigentlich gar nicht sagen. Also bei uns geht es eigentlich Mitte März los und dann bis Ende Oktober. Aber auch der November und der Dezember sind zunehmend gefragte Monate mit sehr schönen Weihnachtsmärkten hier in der Region. Also wir haben auch Juli, August sehr stark in den Sommermonaten vertreten, die Gäste. Also ab März geht es eigentlich richtig los dann.
Ein Mailänder Star-Architekt hatte das Konzept dieses Weinkulturgutes um die Winzerhäuschen erweitert. Doch der beste Architekt ist der, der die Mosel als Kulturlandschaft schuf. Und an deren Ufer bewegen wir uns weiter, hier in der Radioreise. Wie immer an dieser Stelle Auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. In dieser Etappe betreten wir den Feller Winzerkeller. Die hohen Decken, die Gewölbe und die Maischüttrichter erinnern noch ein wenig an die alte Bestimmung. Dort, wo die Winzer früher ihre Trauben kelterten, befindet sich heute eine prächtige Gastwirtschaft. Gastwirt Harald Schmidt, wir wissen ja, der echte Harald Schmidt, betreibt den Winzerkeller seit dem Jahr 2007.
Der eine trinkt nur Wasser, doch ich trink meinen Wein.
Man stellt sich ja bei Winzerkeller vielleicht einen kleinen, engen Keller in einem Weinhaus vor, aber das ist ja ein richtiger, prächtiger Saal mit allerhand auch Holz, mit einem ganz großen Lampenträger.
Der Name ist vielleicht von außen her etwas irritierend, aber das Gebäude war im Ort immer der Winzerkeller, das gesamte Gebäude, und besteht aus diesem Kältehaus, dieser imposanten Scheune mit den Maischüttrichtern und einem Gewölbekeller, der unter diesem Restaurant liegt.
Wie alt ist dieses Haus?
Das Haus wurde 1902 erbaut. Besitzer ist die Ortsgemeinde Fell und wir haben es gepachtet, waren auch schon beim Umbau mit dabei. Ja, hier wurde also noch bis 2002 Wein gekeltert, haben wir 2007 eröffnet. Also nur eine kurze Pause, hier wird also schon seit über 120 Jahren gefeiert.
Es ist ein idealer Raum zum Feiern mit rustikalen Möbeln, mit langen Tischen.
Also der Plan in unserem Restaurant ist, dass wir das Moderne mit dem Schönen und dem Althergebrachten verbinden und somit eine gemütliche und romantische Stimmung schaffen. Ja.
Kettet ihr selbst auch noch Wein?
Nein, wir arbeiten aber sehr eng mit sehr vielen Winzern zusammen und man kann sich bei uns quasi quer durch die Region verkosten. Über uns sind die Maischüttrichter, wo also die Trauben reingepumpt wurden. Und unter uns ist der Gewölbekeller, wo der Wein ausgebeut wurde. Und in all diesen Räumen kann man heute feiern.
Wir treffen uns jetzt gleich bei dir auch zum Mittagessen. Es wird eine moseltypische Vorspeise geben. Was wird das sein?
Das ist die sogenannte Amitsches-Zupp. Das ist ein altes Rezept, ist von der Tante meiner Mutter. Die hat uns das verraten. Das ist aus Hackfleisch, Sauerkraut und etwas Gemüse. Das Ganze servieren wir ganz stilecht in einem Amitschen. Das ist das Gefäß. Das haben die Bergleute und auch die Winzer und Bauern früher mit aufs Feld, in den Weinberg und ins Bergwerk genommen. Und dort dann aufgewärmt und vor Ort gegessen. Meine Oma war übrigens auch Suppenträgerin und die Suppenträger haben früher in der Schule frei bekommen, um das Essen an ihre Eltern zu bringen. Heißt auch überall anders. Bei uns heißt es Amitsches-Supp, woanders heißt es Dippchen und noch woanders heißt es Marmitsches-Supp. Also die gibt es eigentlich überall in verschiedenen Varianten. Ja. Sie trifft man immer mal wieder.
Was wäre so als Hauptgericht etwas Typisches, wenn ich hierher kommen möchte, zum guten Wein ein typisches Hauptgericht mal kosten?
Einen schönen Moselzander zum Beispiel.
In Summe ist die Moselküche eine bodenständige, eine einfache oder eine einfach gehobene Küche?
Unsere Winzerkellerküche ist eine Küche, die soll eigentlich jeden Tag zum Festtag machen und jeder soll die Möglichkeit haben, das zu genießen. Also vom einfachen Essen, vom Schnitzel, das aber auch raffiniert zubereitet ist mit selbstgemachtem Paniermehl, mit Soßen, die wir selbst kochen. Und tollen Beilagen bis hin zum Dreigangmenü mit begleitenden Weinen ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Und du hast ja eben schon den Zander erwähnt als ein Moselgericht. An der Mosel gibt es ja beides, natürlich hauptsächlich Weißwein. Würdest du sagen, ist es heute noch so streng geteilt, dass man sagt, Fisch nur zum Weißen, ein Fleischgericht zum Roten, oder gibt es auch schon Gegenteiliges?
Auf jeden Fall. Da sind wir als Gastronomen und als Sommeliers auch gefragt, uns da immer wieder neue und innovative Kombinationen einfallen zu lassen. Und natürlich ist die Grundregel immer noch so, dass man das so handhabt, aber gerne. Im Moment habe ich zum Beispiel eine tolle, gereifte, feinherbe Spätlese zum Lammrücken. Und da sind die Leute total happy, weil sie absolut mit einem Rotwein rechnen und von diesem gereiften Riesling begeistert sind. Das ist auch ein Zeichen, ist, wie toll Weine hier aus der Region reifen und einen Riesenspaß machen zum Essen.
Wein, der alle meine Lebensgeister weckt, muss von der Mosel sein.
Ja, Weinlieder von der Mosel, gereift im alten Holzfass namens Tauschers Plattenkiste. Denn zum Wein gehört auch der Gesang. Hier ist Rias, Rheinland-Pfalz in außerordentlicher Schönheit. Von der römischen Weinstraße an der Mosel, eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Den rheinischen Frohsinn gibt es auch an der Mosel. Vielleicht waren es aber auch die Römer, die schon früh das Feiern gelehrt hatten. Jedenfalls gehören Wein, Kultur und Feste an der römischen Weinstraße untrennbar zusammen. Der jährliche Veranstaltungskalender beginnt im Mai mit dem Fest der römischen Weinstraße, bei dem sich alle Weinorte in Schwaig präsentieren. Die Weinseligkeit endet mit dem Fellermarkt und Weinfest am letzten Septemberwochenende. Nah an einem Weinfest traf ich mich an einem ruhigen Ort mit Marine Bollig. Sie ist Kultur- und Weinbotschafterin an der Mosel.
Wir stehen jetzt ja auch an einem wunderbaren Punkt, Marlene, mitten hier in den steilen Weinbergen in der Weinlage Trittenheimer Apotheke, so heißt das hier.
Genau.
Ja? Apotheke, weil eben die Apotheke auch aus Kräutern besteht und wir sehen ja hier die Artenvielfalt.
Das wäre schön, aber der Name Apotheke kommt aus der Geschichte heraus, weil früher war das ein Abtsberg, der Abtei St. Matthias in Trier gehörig. Und in Luxemburg nennt man Apotheke heute noch Abdikt. Und von diesem Abdikt hat sich über Abtikt dem Abt gehörig diese Apotheke entwickelt. Das ist also eigentlich eine sprachliche Entwicklung. Aber wir in Trittenheim sind natürlich ganz stolz auf die Apotheke, denn der Wein ist ja bekanntlich gesund.
Auf jeden Fall, in Maßen. Es ist eine Steillage. Wir stehen unterhalb einer großen Sonnenuhr.
Die Sonnenuhr wurde damals aufgestellt, als man die Weinbergsterrassen erhalten wollte. Denn diese Terrassen sind natürlich heute sehr arbeitsintensiv. Eigentlich bringen die keinen wirtschaftlichen Nutzen, aber sehr tiefgründige Weine. Denn die Reben, die dort oben stehen, die sind schon im Jahre 1900 gepflanzt. Die sind noch wurzelecht und liefern einen Riesling, ja, von dem man nur schwärmen kann. Und weil dieser südwestexponierte Hang von der Sonne verwöhnt ist, deswegen hat man oben dann noch die Sonnenuhr aufgehängt.
Dein Thema, Marlene, ist ja die Artenvielfalt, die Natur. Du willst zeigen, was es hier an historischen auch Gewächsen gibt und was man erhalten sollte.
Ja, ganz viele seltene Pflanzen, vor allen Dingen Sonnenanbeterpflanzen wie Kompasslattich, wie Natternkopf, wie Fetthenne, weißer und gelber Mauerpfeffer. Natürlich nicht nur Pflanzen, sondern auch jede Menge wärmeliebende Reptilien. Hier findet man Schlingnattern, Ringelnattern und jede Menge Mauereidechsen. Das ist ja das Leittier der Mosel. Dazu findet man ganz viele seltene Schmetterlinge, wie zum Beispiel den schwarzen Bären. Der ist so selten, den habe ich in 7 Jahren bloß 3-mal gesehen.
Wie entwickelt sich die Natur? Sind die gefährdet, die Tiere, die Pflanzen?
Aber ja, die Tiere sind leider hochgradig gefährdet. Die suchen Nischen in den Trockenmauern. Leider hat man bei den Flurbereinigungen viele Trockenmauern entfernt. Die werden jetzt zum Teil wieder aufgebaut. Und wir machen sehr viel mit dem heimischen Kindergarten vor allen Dingen. Jedes Jahr eine Exkursion hier hoch. Und dann dürfen die Kinder die Pflanzen anfassen, fühlen, schmecken.
Du zeigst Kindern auch in einem Lehrgang, wie man Winzer wird, beziehungsweise was das Winzerhandwerk ausmacht.
Mein Lieblingsprojekt mit einem Winzer hier aus dem Ort. Er gibt auch 2 Rebzeilen für die Kinder her. Und die Kinder suchen einen Rebstock aus, über den sie dann das ganze Jahr die Patenschaft übernehmen. Und alles, was an der Rebe zu arbeiten ist, machen die Kinder dann selbst.
Für die sicher spannend. Nicht, dass die alle Winzer werden wollen, aber dass die mal sehen, was dahinter steckt.
Ja, uns ist halt besonders wichtig, dass die Kinder dann am Ende wissen, dass die Trauben nicht im Supermarkt wachsen, sondern wie viel Arbeit es überhaupt ist, dass die Traube an einem Rebstock wächst. Wir machen das dann wie die alten Römer, werden bei uns die Trauben an Ort und Stelle im Weinberg getreten, gepresst und der frische Most wird dann auch im Weinberg getrunken und das ist absolutes Highlight.
Marlene, es gibt ja die Lauschpunkte am Moselradweg, eine Audiotour für jemanden, der die Region mit den Ohren, wie wir, entdecken wollen. Und 2 dieser Lauschpunkte hast du besprochen.
Das war einer, genau hier mit dem Leuchtpunkt und natürlich ganz wichtig, vom Radweg aus kann man besonders gut die Fährtürme von Trittenheim sehen. Und Trittenheim ist der einzige Ort, halt, der noch 2 Fährtürme besitzt. Die stammen aus dem 17. Jahrhundert. Lag der Ort im Kleithang und die guten Weinberge lagen im Steilhang. Weil früher hatte man in den flachen Lagen keine Weinberge, weil man wusste, die besten Reben wachsen im steilen Schieferhang. Also musste man zwangsläufig immer den Fluss überqueren, um in seine Weinberge zu kommen. Und da es an der Mosel fast keine Brücken gab, hat man diese Fährtürme errichtet. Denn Auch früher gab es schon immer mal Hochwasser. Und damit man auch beim Hochwasser den Fluss überqueren konnte, hatte man an den spitzen Dachbalken der Fährtürme ein Seil befestigt. Und daran hing die Fähre mit einem Führungsseil, damit bei schneller Fließgeschwindigkeit die Fähre nicht abgetrieben ist, war die dann dort befestigt. Und man konnte, da man ja noch keine Elektrizität, keine Motoren hatte, die Fähre so gegen die Fließrichtung ausrichten, dass praktisch das Wasser die Fähre übergesetzt hat. Das hieß, je schneller die Strömung, desto schneller die Überfahrt.
Kluge Idee damals.
Moselsamura, du herrlicher Wein, dich rühmten schon Römer und Franken.
Eifel, Hunsrück und Mosel, diese drei Landschaften treffen an der römischen Weinstraße aufeinander und sorgen eben für diese Vielfalt. Hier ist Urlaub angesagt, kostenfrei und niemals umsonst, denn die Ohren, die erleben einiges in der Radioreise mit Alexander Tauscher, heute von der römischen Weinstraße. Es soll ja auch Regentage an der Mosel geben. Für diesen Fall, aber eigentlich unabhängig vom Wetter, empfehle ich einen Ausflug ins Besucherbergwerk Fell. Im Schieferbergwerk des früheren Fell-Tommer Bergbaugebietes im Nossenbachtal bekommt man ein Gefühl vom harten Leben der Schachtarbeiter damals. Wir folgen nun Tanja Jägen und Robbie Hoffmann durch die schmalen, halbdunklen und an diesem Tag besonders feuchten unterirdischen Gänge. Man hört schon im Hintergrund ein wenig, wie das Wasser hier an den Wänden und von der Decke herab tropft.
Also abgebaut wurde bis Ende der 60er Jahre. Danach wurde der aktive Abbau eingestellt.
Was ist damals hier abgebaut worden?
Dachschiefer.
Und es hat sich nicht mehr rentiert irgendwann wahrscheinlich, ja?
Das Problem war, dass neue Materialien auf den Markt kamen, wie dieser Kunstschiefer, der Eternit. Und der war halt wesentlich preisgünstiger. Und dann hat das sich für die Leute nicht mehr gelohnt, weiter den Schiefer abzubauen.
Wir sind quasi in eurem Heiligtum. Das ist der Dom, eine domähnliche Kuppel hier. Ja.
Das ist unsere Attraktion für die Besucher. Es ist wirklich so, hier wird auch das Bergmannslied noch ablaufen. Es wird komplett dunkel gemacht und dann geht der Sonnenaufgang, kann man hier beobachten. Das ist ganz interessant.
Das war ja eine verdammt harte Arbeit, da gab es keinen 8-Stunden-Tag. Wahrscheinlich mehr Stunden am Tag wurde gearbeitet.
Also die Bergleute früher, die haben kein Tageslicht gesehen, sind morgens im Dunkeln hier rein und abends im Dunkeln wieder raus und haben dann 12 Stunden lang gearbeitet, im Dunkeln sozusagen. Also die hatten ganz minimale Lichtverhältnisse.
Wie viele Arbeiter arbeiteten hier pro Schicht in diesen Stollen?
Das war kein professioneller Bergbau, sondern das waren Bauern und Winzer, die sich in ihrer Winterzeit sozusagen ihr Lohn hier verdient haben.
Und die hatten diesen Schiefer hier gesprengt früher, ja?
Gesprengt wurde auch, ja. Das wurde abends gesprengt und morgens ist man dann wieder rein, wenn die Luft sauber war sozusagen und hat geschaut, was darunter gekommen ist, was man erreicht hat.
Und an diese Bergmannszeiten erinnern ja auch Figuren, die aufgestellt sind, wenn man reinkommt. Ich bin auch eben fast erschrocken, dachte, ist jemand vergessen gewesen? Nein, es ist eine Figur.
Ja genau, wir haben die Figuren aufgestellt. Die haben auch verschiedene Werkzeuge und Leuchtmittel in der Hand, damit man den Gästen mal zeigen kann, also wie die früher ausgerüstet waren und auch unter welchen Bedingungen die halt arbeiten mussten.
Und man sieht die Stollengänge, man sieht diesen Dom hier und auch einige Steinbrüche.
Es sind ja ganz viele Seitenstollen, die noch so ein bisschen angedeutet wurden, die aber nicht begehbar sind. Das kann man gut erkennen, wie das früher war, wie sich die Bergleute hier reingearbeitet haben.
Natürlich an regnerischen Tagen tropft es besonders, aber normalerweise auch. Es ist immer ein feuchter Ort, nehme ich an, hier drin.
Ja, wir haben permanent 12 Grad unter Tage und es ist also immer am Tropfen hier, so wie heute natürlich ganz, ganz selten, aber es ist immer ein bisschen, es tröpfelt immer ein bisschen.
Also im Sommer ist es eine Abkühlung, im Winter ist es aber auch angenehm mild. Ja?
Genau, im Sommer ist es sehr schön erfrischend hier drin und im Winter gefühlt eher warm. Deswegen sind auch die Fledermäuse im Winter hier und überwintern hier, weil die brauchen genau die Temperaturen für ihren Winterschlaf dann zu halten. Und der Bergwerk ist deshalb auch im Winter ab 1. November bis 31. März geschlossen.
Ich habe auch gehört, dass es bei euch besondere Arten gibt, jedenfalls eine Menge an Fledermäusen. Ich glaube 16 verschiedene Fledermausarten, die hier noch heimisch sind. Ja,
ja, ich glaube mittlerweile sind es sogar nur 18, die jetzt hier nachgewiesen wurden.
Also noch mehr, die fühlen sich wohl. Ja?
Genau, weil wir hatten letztens noch, wir arbeiten ein bisschen mit dem NABU zusammen, machen auch hier öfter mal Veranstaltungen über Fledermäuse. Und das ist auch immer eine schöne Attraktion, auch gerade für die Kinder.
Und wer jetzt nicht unbedingt so ein großer Fan von Fledermäusen ist, muss keine Angst haben, die kommen nicht angeflogen.
Nein, die sieht man eigentlich hier bei der normalen Führung gar nicht, weil die schlafen ja tagsüber und kommen eigentlich nur nachts raus.
Tanja, nicht nur die Fledermäuse sind bei euch zu Gast, auch manchmal die Maus selbst.
Von der Sendung mit der Maus gibt es den Maustüröffnertag, der ist jedes Jahr am 3. Oktober. Und da machen wir auch immer mit und da wird immer mit den Kindern was ganz Tolles gebastelt. Das ist jedes Jahr was anderes, was zum Thema betreffend ist. Und die Kinder bekommen an diesem Tag auch freien Eintritt ins Bergwerk.
Also hier kommt die Maus dann quasi aus dem Bergwerk.
Die Maus selber, die geht nur bei 3 verschiedenen Veranstaltungen. Sie war noch nicht bei uns, aber wir machen das ja für die Maus und das ist halt so eine schöne Aktion.
Und sie kann ja noch kommen, die Maus.
Wer weiß, vielleicht kommt sie eines Tages. Ich mache jetzt mal hier ein Herzchen aus Schiefer. Dafür habe ich das jetzt erstmal angezeichnet und jetzt wird es hier an der Schieferschere ausgeschnitten.
Du hast eine Form, genau, als Schablone.
Normalerweise ist die Form halt in Form einer Laie, die aufs Dach kommt. Ich habe aber jetzt mal ein Herzchen hier, weil ich denke, es sieht ein bisschen netter aus für die Gäste. Und dann demonstriere ich mal, wie man so einen Schiefer schneiden kann. Ja. Dafür haben wir hier eine Schieferschere und damit lässt er sich wunderbar bearbeiten und schneiden.
Das ist ja ein echt leicht bearbeitbarer Werkstoffschiefer.
Genau, das ist dadurch, weil der Schiefer aus ganz vielen einzelnen Schichten besteht und deshalb lässt er sich so gut schneiden. Also man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wenn man ein bisschen falsch ansetzt, kann es auch mal gebrochene Herzen geben.
Aber diese Herzen gehen ja nicht an Liebespaare, sondern vor allem an Kinder?
Genau, hauptsächlich Kinder. Meistens kriegen die dann die Herzen geschenkt.
Wie viele Herzen machst du so am Tag?
Also machen manchmal so Aktionen, zum Beispiel in der Trier-Galerie, da machen wir am Tag ja, so 200 Herzen.
Können Kinder auch mal selbst Hand anlegen oder Jugendliche zumindest, wenn die hier sind?
Nur bei besonderen Aktionen, okay, weil es doch sehr gefährlich ist, weil die Schere ist zwar in dem Sinne nicht scharf, aber wenn da ein Finger dazwischen kommt, dann ist der auch ab.
Tanja, du hast ja echt handwerkliches Geschick. Warst du früher mal in einer handwerklichen Ausbildung?
Ja, ich habe Zahntechnik gelernt. Die Gerätschaften sind ähnlich. Etwas kleiner in der Zahntechnik, aber ja.
Da muss man ein bisschen noch filigraner arbeiten. Genau. Ja. Aber du hast dann genug gehabt von Zähnen und wolltest dann
irgendwie. Ja. Irgendwann wollte ich mal ein bisschen was für den Ort hier tun und so. Ja, da bin ich halt beim Bergwerk gelandet.
Draußen im Besucherzentrum wird übrigens Kaffee aus dem Wasser des Bergwerkes gebrüht, das sogenannte Grubenwasser. Von der Themse bis an die Moskwa, von der Donau bis zur Elbe und heute die Mosel hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher aus der Urlaubsregion Römische Weinstraße. Zwar folgt die Mosel meist geruhsam den vielen Windungen durch die Weinberge, doch es gibt an der Mosel auch rasanten Wassersport. Wakeboard, Wasserski oder Reiten auf der Banane ist an der Römischen Weinstraße möglich. Am Freizeitsee Triolago lockt gerade in der warmen Jahreszeit eine Wasserskiseilbahn. Hier bekommen die Wakeboarder ihren Nervenkitzel und die Ninja Warrior, die können ihre trainierten Körper unter Beweis stellen. Darüber sprach ich mit dem Betreiber der Anlage, Jerry Fanow. Er hat US-amerikanische Wurzeln.
Also Wakeboarden ist erfunden worden, ursprünglich hinterm Boot. Und dann irgendwann hat man angefangen, an den Wasserskiseilbahnen das zu machen. Aber so ein richtiger Trend kommt, glaube ich, erst seit 15 Jahren, dass es so im Kommen ist.
Für die Youngsters, wer ist so der Wakeboard-Kunde bei euch?
Also ich glaube, von jugendlich, also sagen wir 10 bis 12 bis 40, ist, glaube ich, unser Hauptklientel.
Ja. Und ihr habt ja Angebote eben für Beginner, wie man sagt, advanced, ja, oder eben auch für die Runaways. Beginnen wir mal mit Beginnern. Wenn ich noch nie da sowas gemacht habe, kann ich einfach herkommen, so einen Kurs belegen oder wie läuft das?
Also entweder kommt man zum Anfängerkurs, der einmal die Woche stattfindet. Den braucht man aber nicht unbedingt, weil der Hebler, also der, der den Job vorne macht, der hilft im Anfängerkurs genauso wie er im öffentlichen Betrieb hilft. Der Trick ist es, einen Tag zu suchen, wo nicht so viel los ist. Also nicht unbedingt bei 36 Grad und samstagsmittags.
Empfiehlt sich davor schon Erfahrungen gehabt zu haben beim Wasserski oder kann man wirklich, wenn man noch nie sowas gemacht hat, auch sowas hier lernen?
Wir fangen hier grundsätzlich erstmal mit Wasserski an, um den Schritt, dem Wakeboarden mehr entgegenzukommen, um die Seilbahn kennenzulernen. Wasserski ist viel einfacher als Wakeboarden und deswegen fängt man erst mit Wasserski an. Er lernt Wasserski, was super schnell geht. Und dann lernt man die Anlage kennen, was die eigentlich macht. Und dann kann man sich aufs Wakeboarden konzentrieren.
Du selber bist auch Begeisterter?
Ja, das ist der Grund, warum ich das hier mache. Ich bin hier vorher gefahren und ist durch einen Zufall der Lift frei geworden, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mich quasi mit einem Konzept gemeldet und habe den Zuschlag bekommen, so sagt man das, glaube ich. Ne?
Ja. Wie viel können hier parallel jumpen übers Wasser?
Mit 50 Leuten gemeinsam kann man noch gemütlich den Betrieb aufrechthalten. Alles über 50 muss man ein bisschen Wartezeit mit einrechnen.
In welcher Jahreszeit? Nur im Sommer Wakeboarden? Oder ist es etwas, was man im Neoprenanzug auch wirklich im frühen Frühjahr, späten Herbst machen kann?
Also wir machen am 15. März auf.
Da ist noch recht frisch hier, ja?
Ja, da ist noch sehr frisch. Aber hält wenige Leute ab. Also von unseren Stammgästen kommt jeder schon am 15. März und guckt sich das an, wie das Wetter ist. Und wir fahren bis meistens Anfang November.
Wakeboarden, Jerry, das eine. Ich nehme an, dass du abends dann, wenn alles vorbei ist, auch noch eine Runde drehst hier.
Ja, jo, also ich versuche es. Das Ziel war ja damals, als ich angefangen habe, das zu betreiben, ist, dass ich öfter zum Fahren komme. Hat nicht geklappt. Also es ist doch relativ viel Arbeit und man kommt seltener zum Fahren. Aber ja, also wenn es klappt, dann fahre ich auch selber noch gerne, ja.
Ist das ein Sport, der auch Muskeln trainiert oder ist es eher was für den Fun-Faktor?
Nee, also ich kenne kaum jemanden, der zum ersten Mal hier hinkommt und nicht am nächsten Tag einen super Muskelkater hat. Also es werden noch viele Muskeln trainiert, die man sonst nicht trainiert. Also von daher, ja.
Also wirklich ein ganz...
Ja, es ist definitiv ein Ganzkörper-Workout, definitiv.
Und dieses Ganzkörper-Workout ist ja auch von Vorteil, wenn man das zweite bei euch betreibt, Waterchamp, was so viel hier heißt wie Wasseraffe.
Der Wasseraffe, wir haben also einen Hochseilgarten, wo man sich ja normalerweise in den Bäumen bewegt und gesichert ist. Und wenn man fällt, fällt man in die Sicherung. Bei uns ist das ein bisschen anders. Bei uns, wenn man fällt, fällt man nicht in die Sicherung, sondern ins Wasser. Was sehr viel Spaß macht, was sehr gut ist. Man kann nochmal seine Grenzen anders austesten, weil man nicht im Seil landet, sondern weil man ins Wasser fällt. Ist aber auch für die, ich sag mal, kältere Jahreszeit, also es ist nicht nur für die Badezeit, sondern auch für die kältere Jahreszeit was, kann auch sehr anstrengend sein. Also wir haben auch ein paar heftigere Hindernisse in dem Park.
Also ich kenne es von RTL, Ninja Warrior. Da sieht man meist die muskulösen Herren im Oberfreien, also sehr muskulös und durchtrainiert, auch die Damen natürlich. Da fällt man auch ins Wasser rein. Kommt man hier auch so mit Shorts und Shirt, Tanktop oder dann doch schon auch im Neoprenanzug?
Ja, es kommt auf die Jahreszeit ein bisschen an. Also im Juli, August, wenn es warm genug ist, dann hat man nur noch eine Schwimmweste, die man tragen muss, dass wenn man ins Wasser fällt, dass dann die Schwimmweste einen trägt. Aber Ninja Warrior... Ein paar Hindernisse sind vergleichbar damit, die sind auch so schwer wie beim Ninja Warrior, aber es sind auch einfachere Hindernisse dabei, auch für kleine Kinder und auch für Erwachsene.
Und bei Ninja Warrior ist es so, wenn man ins Wasser reinfällt, ist der Kampf vorbei. Ich nehme an, hier ist es normal oder kommt öfter mal vor, dass jemand reinfällt?
Ja, also hier ist der Kampf nicht vorbei, sondern man schwimmt einfach an die Seite. Da ist meistens eine Leiter oder eine Strickleiter und die muss man dann halt hoch. Und es ist wieder eine Herausforderung, die Strickleiter hochzugehen.
Was ist anstrengender? Kann man es vergleichen? Ich würde sagen, dieser Ninja Warrior ist wahrscheinlich anstrengender.
Nee, tatsächlich ist Wakeboarden anstrengender. Ja. Wakeboarden muss man ein bisschen länger dranbleiben, sag ich mal. Also das erste Mal ist so 2 Stunden und 2 Stunden schwimmen, weil man gefallen ist. Oder immer wieder die Belastung des Zugs, der Anlage und sonst irgendwas. Das ist schon eine Herausforderung, sage ich mal. Ich persönlich sage, also Wakeboarden wie auch der Kletterpark ist definitiv das Coolste in der Region.
Und du bist auch ein cooler Typ.
Doch, er ist schon ein cooler. Jerry Flanow mit Leitner. Das musst du bewerten,
nicht an dem Tag, an dem ich dort war, hing der Himmel voller Wolken. Und die wenigen Wakeboarder, die hatten da besonders viel Platz, um ihre Sprünge übers Wasser zu perfektionieren. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute von der Römischen Weinstraße. An einem der schönsten Orte der Region, auf der Zummethöhe, breitet sich der Moseliebe Weingarten aus. Mit Aussicht auf die Moselschleife zwischen Leiben und Trittenheim kann man hier Weine der umliegenden Lagen kosten. Sven Thiessen beschreibt diesen Ausblick von dieser prämierten Aussicht. Schöne Mosel. Sven, am Ende der Radioreise sind wir an der schönsten Weinsicht. Denn alle Weinberge sind nicht nur Rheinberge, alle Weinberge sind Moselberge. Ja.
Ja, das ist richtig. Das ist jetzt die schönste Weinsicht der Mosel aus dem Jahr 2016.
Ist gekürt worden von einem Institut?
Ja, das ist vom DWI, das Deutsche Weininstitut. Und das lobt jedes Jahr in den einzelnen Weinanbaugebieten Deutschlands die schönsten Weinsichten aus. Und an diesen Weinsichten werden dann als Ergebnis, wenn man gewählt worden ist, künstlerische Statuen aufgestellt.
Wir hatten ja die Radioreise begonnen am 5-Seen-Blick, was auch sehr schön war. Hier haben wir mal einen besonderen Blick über eine der vielen Moselschleifen.
Das ist die Moselschleife zwischen Leiven und Trittenheim und wir befinden uns hier oben auf der sogenannten Zummethöhe. Und hier ist auch ein ganz bestimmter Punkt, weil hier eine Menge Wanderwege vorbeigehen, unter anderem auch der Moselsteig, der ja von Perl bis nach Koblenz verläuft, ein Premium-Wanderweg und der unmittelbar hier an diesem Aussichtspunkt vorbeigeht.
Der Moselsteig, der hat mehrere Etappen, hier allein 4 Etappen verlaufen durch eure Tourismusregion.
Hier insgesamt sind es 24 Etappen und 4 Etappen laufen durch unseren Bereich.
Pro Tag, wie viele Kilometer in etwa läuft man da so?
Ja, das ist unterschiedlich, zwischen 20 und auch mal bei einigen Etappen sind es auch nur 14, 15 Kilometer. Die Etappenorte braucht man ja auch Infrastruktur in diesen Etappenorten. Man muss ja übernachten können, man muss essen können. Und bei uns sind die Etappenorte beispielsweise Schweig, es ist Mehring, es ist Leiven. Am Ende der Etappe kommt man an den Rand der Verbandsgemeinde und kommt in die neue Verbandsgemeinde Bernkastel. Und dort ist dann der Ort, Etappenort Neumagen.
Bei diesen Etappen, einen, da wandert das Gepäck im Rucksack mit, aber andere wollen es doch lieber gefahren haben. All das kann man organisieren?
Es ist ja kein Pilgerweg. Auf einem Pilgerweg will man ja leiden. Also dann nimmt man den Koffer ja mit auf dem Rücken.
Und bekommt keinen Wein.
Doch, da gibt es auch Wein. Aber hier ist es so, man kann entscheiden, ob man den Rucksack selber trägt oder ob man durch Dienstleister den Rucksack an den nächsten Etappenstandort fahren lässt. Und da gibt es unterschiedliche Angebote. Das ist unter anderem die Moseland-Touristik.
Und der Moselsteg hat immer wieder solche schönen Aussichten wie auch hier.
Das hat der ganz oft. Und das ist auch die Intention, dass man eben nicht nur in der Ebene läuft. Aber natürlich darf so eine Etappe auch nicht zu viel Berg und Tal mit sich haben, weil es hat sich doch schon in sich, wenn man hier dann von der Mosel hochgeht auf diese Höhen. Und deshalb versucht man natürlich, landschaftlich reizvolle Punkte miteinander zu verbinden, mit einem möglichst nicht zu hohen Höhenunterschied. Das ist uns eigentlich ganz gut gelungen.
Es ist sicher schwer zu beantworten. Der schönste Ort in eurer Tourismusregion, würdest du sagen, ist dieser hier oder ist es der Fünf-Seen-Blick?
Das ist sicherlich einer der schönsten Aussichtspunkte, die wir haben. Denk mal, diese beiden Sachen, jetzt der Fünf-Seen-Blick und auch hier der Ausblick von der Zummethöhe, sind schon gewisse Highlights.
Und sind solche Highlights, dass du eben auch als Nordfriese, Sven, quasi die Wahlheimat hier gewählt hast und Nordfriesland hast Nordfriesland sein lassen, ja?
Ja, das hat natürlich schon einen Grund. Das hat nicht nur den Grund, dass meine Frau von hier ist, sondern eben auch, dass ich wirklich viel übrig habe für die Landschaft und sehr gerne hier lebe. Und ich bin begeisterter Mountainbiker und auch das kann man hier machen. Man kann sich müde machen. Man kann dann hier zur Zummethöhe hochfahren, kann dann eine Pause machen, fährt wieder runter, fährt auf der anderen Seite wieder hoch. Also die Landschaft hat schon was und das macht auch was mit den Menschen. Das macht was mit den Menschen, die hier leben und das macht auch was mit den Menschen, die hier Urlaub machen.
Es gibt ab und zu mal eine Flut, aber eben keine Ebbe.
Ja, es gibt öfter mal eine Flut, gerade in den letzten Jahren, aber Ebbe haben wir eigentlich nie.
Wer im Urlaub an der Mosel war, der wird es nicht bereuen. An der Mosel wächst in jedem Jahr der allerbeste Wein.
Ja, den allerbesten Wein haben wir heute in dieser Show akustisch jedenfalls verkostet. Eine Reise an die römische Weinstraße mit nur ein paar Ideen für den Urlaub. Viel mehr Infos zu dieser Ferienregion gibt es unter www.römische-weinstraße.de. Römische-weinstraße.de. Und gerne verlängern wir den Urlaub hier an der Mosel mit unseren akustischen Ausflügen, zum Beispiel nach Traben-Trarbach, nach Moorbach, nach Kastellaun, an den Bostalsee oder auch nach Luxemburg. www.radioreise.de mit den Bildern und Podcasts in unseren Blogs, radioreise.de und überall da, wo man an der Mosel gute Podcasts finden kann. Und damit grüße ich den Radioreisekosmos in Ost und West, in Süd und Nord und sage beispielgebend Goodbye, Au revoir, Adios, Ciao, Das Wiedersehen, Merhaba und Shalom oder einfach hier an der Mosel Tschö.
Der echte Harald Schmidt aus dem Winzerkeller sagt Tschö und alles Gute für euch.
Hier ist Helena vom Weingut Endesfelder aus Mering an der Römischen Weinstraße und ich freue mich, den ein oder anderen einfach mal bei uns im Weingut kennenzulernen.
Ich bin der Robby Hoffmann. Wir wünschen uns, dass ganz viele Besucher zu uns kommen und verabschieden uns jetzt mit einem kräftigen Glück auf.
Ich bin der Jerry. Auf ein baldiges Treffen am Triolago. Wir sehen uns.
Marlene Bollig. Ja, ich hoffe, alle sind jetzt ganz neugierig geworden auf unseren Leuchtpunkt hier in Drittenheim. Einfach vorbeikommen.
Sven Thiesen sagt euch Tschüss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal euch hier an die Mosel begebt und mal guckt, wie schön die Landschaft hier ist und was man hier alles so erleben kann. Und wenn ihr dann Hilfe braucht, da sind wir in der Touristinformation gerne für euch da.
Also tschüss, Sabine Longen. Wir freuen uns, euch alle hier an der Mosel mal begrüßen können, denn ihr wisst ja, Mosel steiler kann keiner.
Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.